Oft ist es ja auch so, ich fand es auch sehr interessant jetzt im letzten Jahr. Leute setzen ja auch Erwartungen für einen. Ich so, nee, du hast meine Erwartungen für mich gesetzt. Setz sie nicht für mich, sondern ich setze die Erwartungen. Ja, ich möchte auch nicht nur die sein, die jetzt irgendwie Inspirational Words gibt, sondern beides, sondern das auch umsetzen kann. Und sie zeigt aber auch, dass man durch schwere Zeiten gehen kann und dass das nicht immer linear aussieht, weil meine Karriere ist alles andere als linear. Aber die Höhen, die kann einem keiner nehmen. Und alles, was ich bisher erreicht habe, egal was jetzt noch kommt, das geht nicht mehr weg. Und ich weiß, dass ich von anderen inspiriert wurde auf der Reise und ich hoffe, dass ich auch andere inspiriert habe.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Vanessa, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir hier gemeinsam über deine Story im Sport sprechen dürfen, all das, was in den letzten Jahren bei dir passiert ist. Und ja, erstmal herzlich willkommen bei More Than Sports.
Ja, danke, dass ich heute dabei sein darf.
Es ist jetzt gerade hier 19. Februar, als wir das Interview aufnehmen. Das heißt, das Jahr 2025 noch relativ frisch. Was sind aus sportlicher Perspektive deine Hoffnungen für dieses Jahr?
Ja, gute Frage. Für mich persönlich ist das so ein bisschen so eine Reise zurück. Also ich, ja, erstmal vielleicht ein bisschen Background. Ich habe die letzten Jahre eigentlich in den USA. Ich habe in den USA studiert, bin jetzt seit, ja, im Sommer 2 Jahren einfach schon wieder zurück in Deutschland. Und das letzte Jahr war mein erstes Jahr nach meiner USA-Reise wieder zurück in Deutschland. Das heißt, eine ganz andere Umstellung raus aus dem College-System, wieder reinfinden in Deutschland. Genau, und das war eine kleine Achterbahnfahrt. Und in diesem Jahr möchte ich vor allem ja den Spaß am Sport wiederfinden, aber auch nah an meine Bestzeiten zurückkommen. Ja.
Alright, sehr cool. Kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu all den Themen dazu. Lass uns das Ganze gerne mal so ein bisschen von hinten aufrollen. Und es gab so eine Frage, die mir direkt am Anfang in den Sinn kam, als ich mich in der Vorbereitung ein bisschen mit deiner Story beschäftigt habe. Wenn man sich für einen Schüleraustausch in die USA entscheidet, warum entscheidet man sich dazu, nach Alaska zu gehen?
Ja, das ist die Story. Man entscheidet sich eigentlich nicht. Also normalerweise kriegt man einen der 50 Staaten, einige Organisationen nehmen sogar Hawaii und Alaska raus. Bei mir war das nicht der Fall. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, in einigen Organisationen für einen Aufpreis den Staat zu wählen. Der Nachteil ist aber, die Familie, die zu einem passt, ist vielleicht nicht in diesen Staaten. Dementsprechend war ich so, okay, sei offen, dort, wo die Familie sein soll, die für dich ist, wirst du hingehen. Naja, so hatten meine Freundinnen alle schon so ihre Familien bekommen und ich warte, warte, warte. Und ich glaube, 2 Wochen oder sogar weniger vor Abreise habe ich dieses Package bekommen und da stand dann der Staat drinne, die Stadt. Und es gibt ja auch so, in den USA gibt es zum Beispiel auch eine Stadt, die heißt Hamburg, so. Oder irgendwie so ganz komisch. Und dann habe ich reingeguckt und da stand Alaska. Und ich war so, okay, Alaska, eine Stadt in Kalifornien, so in meiner träumerischen Welt, habe ich darauf gehofft. Und dann habe ich gesehen, Alaska, tiefster Winter. Die Familie hatte auch noch 2 große Hunde. Zu der Zeit hatte ich sehr, sehr große Angst vor Hunden, also so im selben Raum sein. Ja, dementsprechend, nein, Alaska, ich bin ein totaler Sommermensch, habe ich mir nicht ausgesucht und bin ja durch diese Organisation dann in Alaska gelandet. Ist verrückt.
Okay. Ja. Das heißt, du hast dann erstmal in den verbleibenden 2 Wochen Wintersachen geshoppt?
So in etwa. Also ich wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich dachte mir so, das ist jetzt ein Witz. Aber ja, ich habe mich dann auf die Reise gemacht. Ich hatte davor lustigerweise für dieses Auslandsjahr super viele Sommersachen geshoppt. Ich dachte so, ach, komm in irgendein Sommer-Sunny-State. Aber ja, war nicht so.
Alright. Du hattest ja bis dahin noch nicht den Weg in der Leichtathletik eingeschlagen. Ja. Das ist ja was, was sich quasi damit erst ergeben hat. Nimm uns vielleicht gerne mal mit in diesen Switch dann der Sportarten auf.
Ich habe tatsächlich mit Sportarten im Verein sehr spät angefangen. Auch also ich war zuerst Fußballerin, was aber auch nicht so war, dass ich mit 3, 4, 5 oder so angefangen habe, sondern das war halt auch, ich glaube, so später in der Grundschule erst. Also ich weiß gar nicht, wie alt ich genau war, aber ich würde jetzt sagen, ich war auf jeden Fall älter als 10 oder sogar 11 oder 12, glaube ich, in dem Alter um den Dreh. Hab dann ein paar Jahre Fußball gespielt, genau, und dann kam ich in die USA. Ja, ich war in meiner Gastfamilie und habe dann irgendwann mal für mich vorbereitet für den Sommer, weil ich habe gesagt, so, ey, ich werde Fußball spielen in den USA Und dann bin ich ins Gym, war auf dem Laufband und mein Gastvater war ein Trackcoach. Und er hat halt gesehen, zu der Zeit war meine Ausdauer noch sehr, sehr, sehr gut, weil Fußball, man brauchte das. Ich habe gerne so 10 Kilometer Läufe gemacht, 8 Kilometer Intervalle, alles. Und ich war auf dem Laufband und dann hat mein Gastvater gesagt, ja, versuch doch mal Track. Und ich meinte so, ach, ich spiele Fußball, also laufen, weiß nicht. Dann meinte er so, mach das doch einfach mal. Ja, dann habe ich das ausprobiert, habe gleichzeitig Fußball und Track gemacht. Bedeutet immer 2 Stunden das eine Training, 2 Stunden das andere. Wenn man jung ist, geht so vieles. Und dann hieß es ja, erster Wettkampf, lauf mal 400 Meter. Ich habe, wie gesagt, Spätanfänger. Ich habe mit, zu der Zeit war ich 15, noch nie was von Leichtathletik irgendwie, hatte nichts damit zu tun, mit so Koordination oder all sowas. Das war alles fremd. Ja, dann hieß es, ja, lauf 400 Meter. Und dann war da so eine Flagge in der Halle bei den 200 Metern. Und die haben gesagt, lauf einfach so schnell du kannst bis 200 Meter und dann halte einfach nur durch. Ja, und das habe ich gemacht. Und die letzten 200 Meter waren sehr, sehr langsam. Also für alle, die sich mit der Leichtathletik auskennen, ich bin da irgendwie in 26 Sekunden angelaufen. Und ja, habe irgendwie so 42 Sekunden für die letzten 200 Meter gebraucht. Das war sehr, sehr, sehr schlimm für mich. Aber den nächsten Lauf waren es direkt 5 Sekunden schneller. Also hat man so gesehen, so okay, das ist eine Person, die hat noch nichts damit zu tun. Hier lässt sich irgendwie was machen. Und ich habe dann irgendwie auch den Spaß gefunden, weil für mein Alter war ich dann irgendwie auch für so einen Neuling auch ganz gut. Habe dann weiterhin Leichtathletik und Fußball gemacht. Und dann hieß es irgendwann, also in den USA hat man halt so State Championships. Und dann hat mein Coach gesagt so, ey, du musst dich entscheiden, Fußball oder Leichtathletik. Und ich war so, ich bin doch Fußballerin, also na klar. Und dann habe ich halt versucht, perspektivisch zu denken und habe gesagt, okay, ich mache die Leichtathletik. Da habe ich irgendwie gute Chancen, irgendwie so ein State-Title zu kriegen. Genau, und so bin ich dann, sag ich mal, an der Leichtathletik gelandet, habe mein Auslandsjahr zu Ende gemacht, bin nach Deutschland gekommen und war dadurch dann in Kontakt mit einem Coach an der Uni. Aber zu der Zeit wusste ich noch so gar nicht so genau so, okay, wie funktioniert das alles? Genau, wir waren dann halt im Kontakt über meine Abiturzeit und ja, so bin ich dann an ein Sportstipendium gekommen und ich habe mir gesagt, ich werde nie wieder zurück nach Alaska, aber dem war nicht so, denn die Leichtathletik hat mich dort zurückgeführt, ja.
War es für dich ein No-Brainer, wieder zurückzugehen in die USA?
Zuerst tatsächlich nicht. Ich war so, okay, das ist meine Auslandsjahrzeit. Es hatte Ups und Downs tatsächlich. Ich habe auch die Gastfamilie einmal gewechselt, bin dann aber zum Glück, also in dieser Familie, in der ich war, mit dem Leichtathletik-Coach, das hat mein Leben ja jetzt komplett verändert. Also dieser Moment war super wichtig mit Alaska, sonst wäre ich nie in der Leichtathletik gelandet. Kälte und so, nee, das wollte ich nicht mehr. Aber ich wusste nicht so ganz, okay, was will ich nach dem Abitur machen? Und diese Möglichkeit, den Sport mit einem Studium zu kombinieren, war erstmal so eine offene Tür, so, dann habe ich jetzt was zu tun. Ja, und so bin ich so ein bisschen dann da zurückgekommen. Also ganz geplant nicht, nee.
Was würdest du sagen, wie krass dieser Impact für dich dann war, wirklich auch da diese Offenheit zu haben, zu sagen, okay, ich wechsle hier nicht nur die Sportart, sondern ich wechsle auch das Land und schlag quasi eigentlich einen ja, Lebensweg ein, den du so wahrscheinlich irgendwie, bevor du mit 15 in das Auslandsjahr gegangen bist, irgendwie gar nicht auf dem Schirm hattest.
Also das war, ich glaube, es hat mich komplett geprägt. Also alles, was in meinem Leben jetzt gerade so abgeht, führt zurück zu diesem Moment. Ich war ja 15 noch komplett jung. Also es ist echt ein junges Alter. Ich habe wirklich viel erlebt in dem jungen Alter. Man muss auch erwachsen werden. Man ist alleine irgendwo mit einer neuen Sprache. Erstmal war die Schule, ich habe erstmal gedacht, ich verstehe hier gar nichts. Was geht hier ab? Aber ich konnte einfach unglaublich wachsen, also persönlich. Ich habe ja Menschen kennengelernt, die mein Leben geprägt haben. Und diese Offenheit hat mir vor allem auch gezeigt, so Leichtathletik ist ja, macht mir Spaß, das ist total cool. Hätte ich das nicht versucht, also ich frage mich immer so, das kann ich eigentlich heute gar nicht bedenken, weil alles führt zurück zu dem Moment und alle Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, also eigentlich nur durch dieses Auslandsjahr, ja.
Spannend. Du bist dann in den USA, kommst quasi da ja auch in ein ganz anderes Sportsystem letztendlich rein. Jetzt hast du ja gerade anfangs auch schon gesagt, du bist jetzt wieder zurück und gerade dabei, dich so ein bisschen wieder auf Deutschland zu adaptieren. Wie groß ist der Unterschied wirklich auch für dich, beziehungsweise wie anders war es für dich dann auch in den USA zu merken, welchen Stellenwert der Sport da auch in der Ausbildung hat?
Ja, es ist komplett anders. Also zuerst habe ich halt nach dem Auslandsjahr hier beim HSV angefangen und habe auch wirklich regelmäßig trainiert. Also dann war es so, okay, die Leichtathletik ist schon jetzt leistungsorientiert. Ich war da schon Montag bis Samstag und habe gedacht, ich habe auch sehr professionell trainiert. Kam aber in die USA und hast du gemerkt, so, nee, das geht eigentlich noch viel, viel professioneller. Du hast jetzt hier täglich Training, hast aber auch irgendwie so ein Athletic Training Room. Das kann man so ein bisschen mit Physiotherapie vergleichen, aber nicht ganz, weil das eher so ein Raum ist, wo man ja alle Reha-Sachen machen kann, zu dem man aber auch, ich würde sagen, täglich Zugang hat. Vor dem Training, nach dem Training. Jetzt nicht so klassisch Massage, sondern alles, was dazu gehört. Auch die, sowas wie diese Reboots oder ähnliche Sachen. Das waren so Sachen, kannte ich nicht, dass ein Unterwasserlaufband auf einmal so da ist, wenn du mal verletzt bist oder ein schwereloses Alter-G oder sowas. Das war anders. Training auch. Ich kannte halt so Krafttraining. Ich war 15, als ich angefangen habe. Fing gerade erst an. Ich hatte null Plan. Ich war sehr, sehr unsicher im Kraftraum. Ich lerne bis heute noch. Die USA hat mir aber sehr geholfen dabei, das zu überwinden. Dann hieß es auf einmal, ja, wir machen dreimal die Woche noch Krafttraining zusätzlich zum normalen Training. Wir reisen jetzt hier bei Alaska. Wir reisen jetzt hier in der Saison wirklich zu jedem Wettkampf an. Bedeutet, man fliegt auch fast jede Woche. Das ist auch viel Stress für einen jungen Menschen, mit Uni gleichzeitig irgendwie, ja, sich in diesem Unisystem zu finden und vor allem die Team, dass es ein Teamsport ist. In Deutschland ist die Leichtathletik nicht in dem Sinne ein Teamsport, wie es das in den USA ist, ist meine Meinung. Und das war ein ganz, ganz toller Unterschied und ist es bis heute auch immer noch. Also man merkt das schon. Ja.
Voll spannend. Ja, es ist tatsächlich ein Punkt, der immer wieder auftaucht und so einen krassen Unterschied macht. Ich habe vor ein paar Monaten ein Interview hier gehabt mit Rafael Miroslav aus dem Schwimmen. Und der ist ja auch durch dieses komplette US-System durchgegangen oder ist da im Prinzip noch drin sozusagen und hat auch gesagt, dass er halt aus Deutschland rausgegangen und gesagt hat, okay, Schwimmen ist halt ein Einzelsport. Ich bin allein in meiner Bahn, ich mache mein Ding und dasselbe ja grundsätzlich per se irgendwie erstmal auch in der Leichtathletik. Und er genauso gesagt hat, ja, das Erste, was ich in den USA verstanden habe, war, das ist hier kein Einzelsport, das ist ein Teamsport.
Ja, man kriegt halt auch Punkte für, also bedeutet, wenn man jetzt zu seinem Conference geht, wie, ich sage jetzt mal sowas wie Norddeutsche oder Süddeutsche etc., dann bekommt man halt für jede Platzierung Punkte. Bedeutet, wenn man gut in 100, 200 und 400 ist, dann gibt es nicht einen, wir schonen dich. Dann läufst du 100, 200, 400 und die Staffel, weil es darum geht, für das Team die meiste Punktzahl zu kriegen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was es so in Deutschland ist es auf jeden Fall individualistischer, würde ich sagen, als in den USA. Und das fängt halt auch schon im Training an. Also in Deutschland haben wir natürlich auch unterschiedliche Trainingsgruppengrößen, je nachdem, wo man ist, wie professionell. Aber in den USA sind das halt Teams. Und je nach Uni gibt es natürlich kleine Teams, große Teams. Aber generell sind die Team Practices so dieses Einzeltraining, wie man das ja auch oft, ich glaube, das passiert noch oft in Deutschland. Also das ist selten. Das ist wirklich sehr selten in den USA. Man ist eine Gruppe, man trainiert zusammen. Und das ist so ein bisschen, und es gibt auch teilweise größere Gruppen, natürlich je nachdem, wo man ist. Das ist auf jeden Fall anders von so, wie es hier funktioniert. Und hier ist es halt auch so oft, ne, man wärmt sich auf und jeder macht irgendwie sein Ding. In den USA gibt es dann oft vorgeschrieben ein, du machst jetzt A-Skip, B-Skip und alle machen das. Und du kannst jetzt nicht noch sagen, ich muss mich noch 10.000 Mal dehnen, sondern Teamwork und wir machen das alle zusammen. Ja.
Inwiefern hat das für dich auch ein Stück weit den Druck verändert, weil auf der einen Seite natürlich dieser Teamfaktor super viele positive Dinge mit sich bringt, weil du plötzlich eben nicht mehr allein bist und auch ein Stück weit natürlich deine Leistung im Wettkampf auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt für das Team. Auf der anderen Seite bringt es ja eben genau da auch, glaube ich, nochmal ein anderes Level an Druck mit sich, weil wenn du natürlich nur für dich alleine den Wettkämpfe bestreitest und es dann mal nicht gut läuft, okay, dann hast du halt keine guten Ergebnisse für dich erzielt. Aber in dem Moment hast du ja sozusagen nochmal diesen Faktor, okay, ich habe hier in Anführungsstrichen für das Team versagt gerade oder nicht das Beste rausgeholt. Inwiefern hat es so die Perspektive für dich nochmal verändert und vielleicht auch mehr Druck mitgebracht?
Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Stressfaktor. Und in meinem ersten Jahr hatte ich auch sehr damit zu kämpfen, weil ich relativ schnell mich in meinen Disziplinen entwickelt habe. Ich war jetzt nicht an den größten Unis, es gibt deutlich größere Unis, und war dort in meinem Team halt sehr gut. Bedeutet, Einsatz wurde von mir gefordert. Und das wurde halt auch bis zu einem gewissen Punkt auch emotional zu viel. Ich wusste nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Auch Erfolge sind ja toll, aber man vergisst immer, dass man auch lernen muss, mit Erfolgen umzugehen. Weil der Druck kommt, wieder diese Leistung zu bringen. Und vor allem im Team gibt es Leute, die auch schon sauer waren in der Staffel. Hey, du hast aber im Einzel so und so gemacht und in der Staffel nicht. Du sollst die Staffel laufen. Da wollte ich mich vielleicht auch mal schon. Gab es dann nicht. Also es ist auf jeden Fall auch, es kann auf jeden Fall auch stressig sein. Auf der anderen Seite war das super cool, ein Team zu haben, denn ich habe in den ersten Jahren auf dem, sage ich mal, NCAA-Level alleine nicht so viel erreicht, durfte aber durch Staffeln mit dem Team so coole Momente erleben, bei Nationals irgendwie Zweite zu werden oder in der Staffel All-American zu werden. Und das sind so Sachen, da war dieser Teamgeist einfach da. Also die Kräfte, die ich alleine nicht mehr hatte, hatte ich aber für mein Team. Und ich wusste, okay, Person A, B, C, D, auf die kann ich mich verlassen. Und das hat mir den Stress dann auch wieder genommen, zu wissen, so, ich bin aber nicht alleine. Und am Ende, wenn ich meinen Wettkampf auch mal nicht gut gemacht habe, waren auch meine Teamkollegen immer noch dieselben und immer noch lieb zu mir und haben mich aufgefangen. Und dieser Halt, ich fand den sehr wertvoll und ich glaube, dass oft hier in Deutschland viele alleine leiden mit so Leistungen, die nicht so gut sind. Man kämpft irgendwie so ein bisschen damit, aber es fragt ja noch keiner, wenn es nicht gut läuft. Also entweder kriegt man so dieses, oh, was war los, wo man dann sich auch denkt, und was soll ich jetzt sagen? Also ja, ich war langsam, so cool. Oder wenn man gut ist, kriegt man halt ganz viel Lob. Aber wenn man gerade eine harte Zeit hat, dann, ich finde, das geht oft so, ja, aber was dahinter steckt, wird oft vergessen. Und es gehört ja sehr, sehr viel dazu, Leistung zu bringen.
Ja. Wie schaffst du es für dich, diesen Team-Spirit ein Stück weit aufrechtzuerhalten, jetzt wo du wieder in Deutschland bist?
Ja, das ist eine große Challenge, bin ich ganz ehrlich. Ich bin vor allem auch jetzt im letzten Jahr immer am Suchen, so okay, in welcher Trainingsgruppe agiere ich, was ist meine Position im Team, genau, und wie läuft das? Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall nicht annähernd so ist wie in den USA, aber ich versuche mich zum Beispiel zu erinnern. Wenn ich in einem Team bin, wo ich jüngere Athleten habe, mit denen ich trainiere, versuche ich so ein bisschen die Rolle, welche Teamkollegin hätte ich gerne gehabt? Ich hatte in meinen ersten Jahren Teamkolleginnen, die jetzt in meinem Alter sind, wo ich so dachte, boah, sind die alt? Und ich trainiere jetzt auch mit Leuten, die irgendwie 15 sind und ich habe hier irgendwie ein Kind zu Hause und denke mir so, wow, unser Alltag ist komplett anders. Ich versuche auf jeden Fall, eine Ansprechperson zu sein, vor allem denen auch zu zeigen, so, ich bin Mensch, so, ich bin menschlich, komm zu mir, wenn was ist, einfach so ein bisschen die Rolle zu übernehmen, wenn die sich Druck machen und irgendwie vielleicht weinen, weil man nicht direkt eine PB gelaufen hat, denen zu zeigen, so, das Leben geht weiter, in guten und schlechten Zeiten. Aber ja, langfristig ist auf jeden Fall mein Ziel, daran noch viel, viel mehr zu arbeiten und auch andere Leute einzubringen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meine Trainingsgruppe zusammengebracht und habe gesagt, hey, wir machen Teambonding, finde ich voll wichtig. Es war auch erstmal so, was will die jetzt von mir? Aber es war voll schön am Ende, dass alle gekommen sind und man irgendwie, wir haben uns ausgetauscht. Ich wollte wissen so, hey, was sind die Ziele von jedem? Wie kann ich euch unterstützen? Wie können wir uns untereinander unterstützen? Und wir hatten einen schönen Teamabend und alle waren so, ja, ich kann nur eine Stunde oder zwei, aber daraus wurden dann 3, 4 oder 5. Also solche Sachen halt öfters durchzuziehen, ja.
Ja, super wertvoll, weil klar, letztendlich, wir haben natürlich hier in Deutschland ein anderes System, ja. Und von Grund auf natürlich nicht diese Teamzusammengehörigkeit, die sich dann irgendwie auch in Ergebnissen oder Wettkämpfen widerspiegelt, aber zumindest diese Grundessenz natürlich mitzunehmen, macht es für viele halt auch leichter, weil alleine auch, wenn du natürlich so ein bisschen mal hinter die Fassade blickst, überall die Punkte auch, die du schon so ein bisschen angerissen hast, auch bei dir, so wie du mit bestimmten Drucksituationen umgehst oder was bei dir passiert, was Stress auslöst etc., entsteht ja oftmals auch gerade, glaube ich, noch mal viel mehr in diesem deutschen System, dieses Gefühl von, ich bin damit alleine und allen anderen scheint es offensichtlich gut zu gehen und die haben keine Probleme und ich stehe hier da mit irgendwie all den Challenges. Wenn du dann plötzlich mal alle zusammenbringst und wirklich mal über alles sprichst und einfach mal den Raum aufmachst, dann merkst du plötzlich, ah, krass,
jeder andere geht ja auch so.
Sehr cool. Du hast gerade schon dein Kind angesprochen.
Ja.
Du bist in den USA, du entwickelst dich immer weiter, du feierst die ersten Erfolge. Und dann wirst du schwanger. Ja. Wird das deine Realität damals verändert?
Ja, sehr. Ich glaube halt, dass man als Frau vor allem generell, dass es eine schwierige Situation ist, weil man viele Gedanken und Fragen hat. Wie soll das weitergehen? Wird sich mein Körper verändern? Kann ich das überhaupt? Ich hatte sehr, sehr viele Stimmen im Ohr, die gesagt haben, du wirst das niemals wieder schaffen. Das ist unmöglich, Mutter zu sein, Leichtathletin zu sein. Dann hat man halt auch einfach ein System vor sich, was jetzt nicht einen besonders auffängt, nur weil du jetzt Mutter bist, kriegst du jetzt nicht irgendwie eine Extrawurst, sondern du musst halt denselben Weg gehen. Man braucht vor allem Geduld, weil Ich meine, es braucht 9 Monate mindestens, um so ein Kind in seinem Körper zu wachsen. Und man muss halt auch viel Geduld danach haben. Es war sehr, sehr ungewiss und ich wusste nicht, wie es mit meiner, ob das überhaupt noch geht mit der Leichtathletik. Jetzt bin ich schlauer und weiß, dass Muttersein eigentlich eine coole Superpower sein kann, auf verschiedenen Ebenen im Leben. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, weil ich jetzt schon wieder eine ganz andere Athletin bin, als bevor ich Mutter war. Und es ist eigentlich auch schön zu sehen, wie sich das so entwickelt hat. Ja.
Diese Stimmen, von denen du gerade gesprochen hast, die du im Ohr hattest, dann Anfang der Schwangerschaft oder währenddessen nicht sicher zu sein, ob du überhaupt jemals wieder auf dem Level Sport machen kannst, ob das alles funktioniert. Waren das die Stimmen, die quasi in dir einfach präsent waren oder auch Stimmen aus deinem Umfeld?
Ich würde sagen beides. Also ich würde sagen mehr von außen, tatsächlich auch viele enge Menschen, die nah an einem dran sind, die so sagen, so, ey, du musst dich dann aufs Kind konzentrieren, das kann man gar nicht alles schaffen. Und bei mir selber war es so in der ersten Phase, ich durfte halt einfach aus medizinischen Gründen zum Beispiel nicht trainieren in der Schwangerschaft. Es gibt ja diese coolen Vorbilder, die man sieht, wo man so denkt, so, oh, ich ziehe dann durch und dann läuft's wieder. Aber dann hat einfach, mein Körper und die Gesundheit von mir und meinem Kind gesagt, so, geht nicht. Und dann war ich natürlich erstmal einfach frustriert, weil wie, ich soll jetzt 9 Monate mich gar nicht bewegen und danach von null anfangen. So, man ist irgendwie so ein bisschen, ja, frustriert. Aber irgendwann so, ich glaube nach der Hälfte war mein Kopf so, ich hatte so einen Switch und ich war so, nein, also ich werd wieder durchstarten. Und es kam immer wieder die Stimmen von außen, vor allem weiter studieren etc. Und ich habe mir das versucht, nicht zu nahe kommen zu lassen und habe relativ schnell auch angefangen mit dem Studium wieder. Habe das gemacht, weil ich wusste, das will ich zu Ende machen und habe dann auch sportlich gesagt, so, ey, ich mache ganz langsam und habe das dann auch alleine so ein bisschen in die Hand genommen, bevor ich daran gedacht habe, so wieder an der Uni zu gehen.
Gab es, abgesehen von den Stimmen, die dich vielleicht auch angezweifelt haben, dann auch ein Stück weit, sag ich mal, Vorbilder, die dich in der Situation inspiriert haben?
Ja, also ich hatte genau zeitgleich, als ich schwanger war, hatte ich Allison Felix, die einfach 10 Monate, nachdem sie ein Kind hatte, einfach auf der Bahn wieder stand. Und das zu sehen bei Olympischen Spielen ist einfach verrückt. Und ich war so, wow, also das war einfach inspirierend und sie hat ja auch in den letzten Jahren einfach so viel gemacht, ist bis heute noch mein Vorbild und das ist einfach jemand, der zeigt, es kann auch gehen und ich finde solche Vorbilder sehr, sehr schön. Finde dabei aber auch wichtig zu sagen, dass diese Erwartungshaltung an Frauen trotzdem nicht so sein sollte, weil jeder hat seine andere Timeline und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sehen jetzt immer mehr Mütter, die das auch können, ich freue mich super, das zu sehen und ich finde es sehr, sehr schön. Aber ich würde sagen, wir sehen weniger den Weg, sondern es ist immer so, wow, die war schwanger und guck mal, was sie geschafft hat. So. Und jetzt soll das bitte jeder auch so machen. Aber der Weg von dort nach dort ist sehr, sehr lang und sehr, sehr steinig. Und je nachdem, auf welchem Level man diesen Sport macht, ist das halt noch unterschiedlicher. Eine Allison Felix ist eine Powerfrau. Der will ich überhaupt nichts wegnehmen, weil das zu schaffen, es geht nicht in meinen Kopf rein. Man muss aber daran denken, jemand, der in keinem Kader ist, solche und kein Sponsor hat, der wird so einen Weg vielleicht viel, viel schwerer schaffen, als jemand, der die finanziellen Mittel hat. Dazu gehört ja, wer kümmert sich ums Kind, wenn man ein Trainingslager macht. Das Geld zu haben, jemanden mitzunehmen, der auf das Kind aufpasst, hat nicht jeder. Das sind alles so Sachen. So Physio, körperlich passiert sehr viel. Krafttraining, dort wieder reinzufinden. Das sind alles sehr, sehr schwierige Sachen, die in der Praxis nicht so einfach sind. Und deshalb finde ich immer wichtig, dass man halt das nicht so krass kommentiert. Wir hatten auch zum Beispiel, es gab jetzt auch eine Athletin, ich weiß gerade gar nicht, ob das bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften war, die dann irgendwie nicht so performt hat, nachdem sie ihr Kind bekommen hat. Und dann waren die Kommentatoren so schnell und so fix um zu reden, wo ich mir auch dachte, die Frau hat ein Kind gebärt und sie hat das Kind 9 Monate lang getragen. Gibt der Frau Zeit, also dass sie überhaupt wieder auf der Bahn steht, ist schon so wirklich also beeindruckend. Und ich glaube, dass man da halt irgendwie mit dieser Linse raufgucken sollte, nicht so die Erwartungshaltung zu haben.
Ja. Ja, ich glaube, das, was du gerade jetzt gesagt hast, ist super wichtig, dieser Punkt. Sehen wir es halt wirklich einfach als Inspiration im Sinne von, ja, es geht, du kannst zurückkommen und du kannst auch Mutterschaft und Spitzensport beispielsweise miteinander kombinieren. Oder entwickeln wir halt daraus automatisch eine Erwartungshaltung, bauen wir plötzlich irgendwie Druck auf, weil wir sagen, okay, bei der und der Person hat es so schnell funktioniert und die war nach so kurzer Zeit schon wieder auf Top-Niveau und jetzt muss das bei allen quasi der Standard sein und das ist die Messlatte, an der sozusagen sich jetzt alle anderen orientieren müssen.
Ja, genau.
Wie schwer war es für dich zu akzeptieren, dass es jetzt beispielsweise nicht nur 10 Monate gedauert hat, bis du wieder zurück warst wie bei einer Alison Felix?
Ja, es war hart. Also es war vor allem, man kennt so seinen Körper vor der Schwangerschaft und was er kann. Und diese Leichtigkeit war einfach nicht mehr da. Ich habe gedacht, also ich hatte irgendwie so eine 6-Wochen-Phase, wo es dann hieß, okay, jetzt muss alles heilen, sich zurückbilden, mach mal eine Rückbildung und danach kannst du wieder laufen. Ja, ich war das erste Mal laufen und es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Überhaupt nicht. Null rund. Ich hatte noch Schmerzen und ich war so, okay, die Timeline hat aber gesagt, nach 6 Wochen geht das wieder. Ging aber nicht. Und dann musste ich halt einfach wirklich lernen, okay, du musst jetzt hier auf deinen Körper hören. Ich habe Einheiten versucht zu machen, wo mein Körper mir Signale gezeigt hat, so, es geht noch nicht. Und ich habe dann einfach wirklich versucht, so, okay, dieser Körper hat was Besonderes geschaffen. Also behandle ihn auch gut, denn du hast nur einen. Und so habe ich mir versucht, so kleine Ziele zu setzen. Ich habe dann ja auch die ersten Wettkämpfe gemacht und war alles andere als in Topform. Das waren Zeiten, die wäre ich davor rückwärts gelaufen. Aber ich musste da durch. Und ich musste da durch, um dahin zu kommen, wo es danach hinging. Und es war nicht immer schön. Man hat ja auch alle Augen auf sich. Man fühlt sich vielleicht auch noch nicht so ganz wohl in seinem Körper, weil es nicht alles so ist wie davor. Aber es war alles ein Teil von der Reise. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war das auch schön, dass es nicht so schnell geht, weil good things take time. Und am Ende habe ich in dem Moment nicht verstanden, wieso es so langsam geht. Aber rückblickend denke ich mir so, es war alles so, wie es soll. Denn für große Momente muss man halt auch mental und körperlich vorbereitet werden. Also zum Beispiel jemand, der jetzt irgendwie Olympiasieger wird, dafür ist nicht jeder gemacht. Das muss man erstmal im Kopf überhaupt handeln können. Und so war es für mich auf einer anderen Ebene, mit kleineren Zielen. So, ich war da auch nicht bereit für. Und als ich bereit dafür war, kamen die Dinge auch. Und deshalb war das schön, wie es war.
Ja, cool. Ja, ich musste gerade schmunzeln, als du das mit den 6 Wochen gesagt hast, weil ich kenne es von meiner Frau, weil da war das natürlich auch so genau derselbe Ablauf, als unsere Tochter geboren wurde. Und es hat ungefähr 6 Monate gedauert, würde ich sagen, bis sie das erste Mal zu mir so gesagt hat, ey, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich wieder in meinem Körper angekommen und jetzt fühlt sich das wieder gut an.
Ja, das fühle ich. Ich hatte tatsächlich das nach 9 Monaten das erste Mal so ein bisschen. Ich war so, wow, ich bin langsam wieder wie ich selber. Und da hatte ich so diesen Gedanken, okay, 9 Monate drin, 9 Monate draußen, makes sense. Und dann war mein nächster Punkt, als ich mit dem Stillen aufgehört habe, nach 18 Monaten, da war nochmal so, wow, jetzt bin ich wieder viel, viel mehr ich selber als zuvor, aber das hat gedauert, ja.
Wie hat die Geburt deines Kindes, ich weiß gar nicht, hast du einen Sohn oder einen Tochter?
Ja.
Ein Sohn, ja. Ich habe ein Bild gesehen, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht weiter dann drauf geschaut. Wie hat die Geburt deines Sohnes, beziehungsweise jetzt auch die Zeit, die du mit deinem Sohn verbracht hast bisher, deine Perspektive auf den Sport verändert?
Boah, sehr. Also der Sport ist schön. Ich liebe die Leichtathletik. Ich brenne dafür. Das ist ein Riesenteil meiner Personality, aber das Leben geht weiter. Also im Kreis 1 oder 2 Runden rennen war früher so das größte und wichtigste Ding. Und wenn ich jetzt zu langsam gelaufen bin in 1 oder 2 Runden, war die Welt gefühlt vorbei. Aber die Welt geht weiter. Die Menschen, die ich liebe, lieben mich immer noch. Das sind so Sachen, die ich halt wirklich nicht nur so sagen kann, sondern verstehen kann. Und das ist schön. Zu wissen. Es hat mir aber auch geholfen und gezeigt, so, ey, was kann ich eigentlich? Was habe ich geschafft? Was kann mein Körper? Ich habe dieses Kind gebärt. Das ist, hat mir Kräfte gegeben. Dann kann ich auch 1 oder 2 Runden rennen. Und so bin ich halt ins Training gegangen danach. Es war so, och, ich heule jetzt hier wegen 400 Metern. Ich hatte vor allem wirklich keine Angst mehr, 400 Meter zu laufen, das erste Mal. Das war so eine richtig schlimme Angst irgendwie. Und dann war ich so, also wirklich, du bist durch diesen Geburtsschmerz gegangen. Du kannst auf 400 Meter laufen, so, das ist in ein paar Sekunden unter einer Minute vorbei. Ja, das war irgendwie ganz cool. Ich habe das Gefühl, ich sage immer so, Mompower, aber ist wirklich so. Was auch noch geholfen hat, ist, mein amerikanischer Coach hat immer so gesagt, naja, die Zeit, die du beim Training bist, ist ja eigentlich die einzige Zeit, die du so kindfrei bist. Also es ist wirklich so eine geschenkte Zeit. Dann war ich immer so, ja, ich will mich jetzt beschweren, dass das Training hart ist. ist normal unter Leichtathleten so, oh, ich sterbe gleich und so. Aber so dieses erste Jahr zurück an der Uni war für mich wirklich wie ein Geschenk. Und ich konnte halt echt so ins Training gehen, so, okay, dann schieße ich mir jetzt ab. Das ist jetzt meine Alone-Time. Und ja, und ich vor allem mache ich die Leichtathletik auch mit für mein Kind. Ich habe gemerkt, dass es einem eine Stimme geben kann. Ich habe eine Geschichte und eigentlich auch viel zu erzählen, viel, was dazugehört zu meinen Leistungen etc. Und mein Sohn ist ein Riesenteil, eine große Inspiration. Er ist selber sehr, sehr stark und hat viel durchgemacht, ist ein Kämpfer. Und ich denke mir so, boah, ich will ihn auch zeigen, so, deine Mama kann was, so, wir machen das zusammen, wir sind beide stark. Und das ist irgendwie so eine ganz gute Inspiration, ja.
Der Part am Anfang hat bei mir direkt wieder so ein Zitat in Erinnerung gebracht. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview mit Alisa Stulemmer aus dem Windsurfen. Und sie hatte so ein schönes Zitat, wo sie gesagt hat, if you're on the field, play as if nothing else matters. And if you're off the field, remember that it doesn't matter at all.
Das finde ich gut, ja.
Das ist, glaube ich, so voll die Essenz, auch so wie du es gesagt hast, so dieses, hey, früher war es für mich alles, da diese paar Runden im Kreis zu laufen. Und das ist halt so, wenn man es von außen betrachtet, ist es ja im Grunde genommen erstmal nicht mehr, als dass du einfach ein paar Runden in einem Stadion im Kreis läufst. Und natürlich ist es, wenn du da drin bist, viel, viel mehr als das. Aber wenn du es halt von außen reflektierst und auch mal mit ein bisschen Abstand betrachtest und dann guckst, okay, was ist denn in meinem Leben noch alles super, super wichtig? Eine ganz, ganz andere Perspektive darauf.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schön, dass es einen hohen Stellenwert hat, aber es gibt wichtigere Dinge auf jeden Fall. Ja.
Was würdest du sagen, inwiefern so generell die, ich sag mal, andere Mentalität in den USA dir geholfen hat, die ganze Journey auch mit all der Stärke zu meistern, wie du es getan hast?
Ja, ich würde sagen, es gibt ja immer so Ups und Downs in der Reise. Und ich glaube, wenn ich jetzt die volle Zeit in Deutschland gewesen wäre, ich hab oft das Gefühl hier, das ist meine persönliche Wahrnehmung, ja, es gucken einen immer viele Augen an und ich kenne auch von vielen Freunden dann so diese Sorge, so, boah, was denken die anderen und wie ist das dann, wenn die... Aber am Ende des Tages habe ich irgendwie gelernt, so, ich mache es für mich. Wenn ich jetzt schlecht renne, dann bin ich selber, natürlich, ich habe hohe Ansprüche an mich selber, bin ich natürlich auch enttäuscht. Aber was die anderen sagen, die kennen nicht jedes In-and-Out von meiner Story, müssen sie auch nicht. Ich mache es nicht für die, sondern für mich. Und ja, die Mentalität in den USA, ich habe einfach so gemerkt, so, was ging mit diesem Mindset? So, ey, ich habe ein Team, ich möchte vor allem auch performen mit einem Purpose. Ich weiß, dass wenn ich performe, kann ich hoffentlich andere irgendwie inspirieren, meine Story teilen. Und genau das habe ich gemacht. Ich hatte in den Jahren vor meiner Schwangerschaft solche Erlebnisse, die ich danach hatte, niemals gehabt, weil mein Laufen einfach nur Laufen war, ohne Purpose. Und mein Laufen hat jetzt einen Purpose und das wird es weiterhin haben, ob ich 2:04, 2:07, 2:10 oder 2 Minuten glatt laufe, ist es immer noch so. Und ich weiß einfach durch diese Mentalität, wofür ich das Ganze mache, ich vertraue aufs Timing, ich glaube an Gott und ich vertraue auf sein Timing. Und dass er mich in der Situation hat, in der ich bin, aus einem bestimmten Grund. Und ja, ich schulde da niemandem Rechenschaft und mache das und ziehe das durch. Hab gesehen, was so geht, wenn man dem allen folgt und hoffe einfach auf Weiteres in der Zukunft mit Geduld.
Du hast gerade tatsächlich noch einen Punkt angesprochen, den ich auf meiner Liste hatte, den ich mir notiert habe, den ich gerade tatsächlich überflogen habe und fast vergessen hätte. Gut, dass du es angesprochen hast. Welche Rolle spielt Gott für dich in der ganzen Journey?
Ja, sehr viel. Der Glaube ist bei mir im Center auf jeden Fall. Und ich versuche mich da auch sehr dran zu lehnen. Ich habe so das Gefühl, so jeder hat irgendwie so seine Aufgabe im Leben. Und ich habe jetzt dieses Talent, sage ich mal, Leichtathletik bekommen aus einem Grund. Das habe ich erstmal nicht verstanden, warum ich jetzt vom Fußball in die Leichtathletik gekommen bin. Und habe dann in meinen Jahren in den USA so gemerkt, so, ey, du hast eine Rolle im Team. Du bist hier jetzt die Team-Mutti. Früher haben dich andere bemuttert, aber jetzt bist du die, die das hat. Und du kannst andere mitnehmen, andere inspirieren. Und das will ich auch weiter so machen. Ich will mich auch inspirieren lassen. Ich habe vor allem auch gemerkt, dass man in verschiedenen Lagen, egal ob man gut oder nicht so gut ist, dass die Leute im Team alle einen beeinflussen. Und ich habe teilweise viel, viel mehr gelernt von Leuten, die nicht so krass gut waren direkt, sondern Leute, die so einen steinigen Weg hatten, die haben mir viel, viel mehr gezeigt, weil das durchzuhalten, nachdem es immer schlecht läuft, du siehst, wie deine Teamkollegen vielleicht Erfolge feiern und es bist nie du. Und die sagen dir, ja, deine Zeit wird kommen. Und du sitzt da und denkst dir so, deine Zeit wird kommen. Und tatsächlich, ich glaube an Gott und deshalb glaube ich gar nicht, dass ich jemandem sagen kann, deine Zeit wird kommen, weil ich weiß es nicht. Ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg hat. Einige von uns werden vielleicht zu Olympia gehen, Olympiasieger sein und andere nicht. Aber ich weiß, dass egal, wo man in diesem Weg landet, dass jeder seine Rolle hat und irgendwem irgendwas bringt. Und da habe ich ein tiefes Vertrauen drin in Gott. Und das hilft mir auf jeden Fall auch in diesen Niederlagen, weil ich muss sagen, also mir macht es auch keinen Spaß, langsam zu laufen. Das ist sehr, sehr energy draining. Ich hatte letztes Jahr, was mir sportlich persönlich nicht so gefallen hat. Aber am Ende des Tages weiß ich einfach, es bringt mir gar nichts in mein Zimmer, jetzt wochenlang traurig zu sein. Das Leben muss weitergehen. Und da ich weiß, dass ich an Gott glaube und dass er einen Grund hat für alles, kann ich mich daran lehnen und ein bisschen Ruhe und Frieden finden, dass das Leben weitergeht. Auch passt dieser schlechten Leistungen. Und deshalb kann ich halt, wenn ich irgendwie nicht so gut laufe, auch mal einfach danach nicht jeden böse angucken muss und trotzdem gut gelaunt sein. Und ich wurde schon gefragt, bist du immer so drauf, wenn du langsam läufst? Wo ich mir dachte, in dem Moment war ich so sauer, habe dann aber gemerkt, okay, das sind Menschen, die selber total verbittert werden, wenn es bei denen nicht läuft, aber ich muss euch als Team nicht runterziehen, nur weil es bei mir nicht läuft. Und das ist ein großes Ziel, was ich mir setze, ist, dass ich trotz dessen, egal wie es für mich läuft, möchte ich die anderen mitnehmen und niemanden irgendwie negativ runterziehen. Also, und das heißt nicht, dass man keine Gefühle fühlen darf, sondern man kann sie zu jemandem bringen und ich bringe das zu Gott. Ich bete, ich lese Sachen, ich schreibe viel auf, ich journal und bringe das dorthin und versuche es zu verarbeiten. Es ist auch nicht immer leicht, dass ich jetzt, nur weil ich an Gott glaube, yay, ist jetzt alles gut, ich bin jetzt super langsam gelaufen und es interessiert mich nicht mehr. Ich habe durch den Glauben auch hohe Ansprüche, weil ich als Christin, in der Bibel steht trotzdem, dass wir alles, was wir machen, mit Exzellenz machen wollen. Und das will ich auch und will auch erfolgreich sein. Aber ich finde Frieden in den schlechten Zeiten.
Ja, es gibt natürlich vielem eine ganz andere Perspektive und auch nochmal eine ganz andere Tiefe. Eine Frage, die mir dabei gerade kam, was tatsächlich auch ein Punkt ist, wo ich auf meiner eigenen Journey gemerkt habe, dass ich mir manchmal damit schwer tue. Wie kombinierst du große Ziele, die du vielleicht für dich hast, mit diesem Bewusstsein, dass du letztendlich eben nicht genau weißt, was der Journey ist, den Gott für dich vorgesehen hat? Also letztendlich ist es was, wo ich bei mir gemerkt habe, ja, ich setze mir irgendwie all diese großen Ziele und dann ist trotzdem so eigentlich im Zentrum das Mantra, das sich so aus meiner Beziehung zu Gott in den letzten Jahren herausentwickelt hat, ist so Trust and Surrender. Und dann sitz ich so hier und denke mir so, okay, Trust and Surrender, aber auf der anderen Seite packe ich dann irgendwie so Ziele auf mein Vision Board und denke mir, okay, genau das muss aber passieren, weil ich will das unbedingt. Und denke mir so, das steht eigentlich in krassen Konflikt zu dem, was ich gegenüber Gott fühle oder wie ich meine Rolle gegenüber Gott sehe in dieser Trust and Surrender Position.
Es ist schwer. Also ich habe ein Buch, das nennt sich The Christian Athlete, kann ich empfehlen. Und dort fand ich eine Sache sehr gut, die einfach gesagt hat, sei ehrlich zu Gott. Weil wir können teilweise beten und sagen, ja, ich hätte gerne das und das, aber man spricht gar nicht aus, was im Kopf ist. Aber wenn man an Gott glaubt, weiß man, der sieht auch, dass du dir gewünscht hast, dass du Olympiasieger wärst. Also leg das zu ihm, bring ihm das, gib ihm das. Soll es sein, soll es nicht sein, soll es nicht sein. Aber ich verstehe so diesen Struggle und ich glaube, dass es so mit der Zeit, dass man halt wirklich versuchen muss zu wissen, so, ich habe natürlich meine sportlichen Ziele, aber es kann sein, dass ich die nicht erreichen werde. Und das lernt man, glaube ich, mit der Zeit. Versuchen, da rein trotzdem zu vertrauen und zu wissen, dass am Ende werden vielleicht unsere Erwartungen sogar exceeded. Also vielleicht wird es sogar noch besser. Das, was ich vor 2 Jahren erlebt hätte, hätte ich mir nicht mal erträumen können. Und ich hatte Ziele. Und es war so, Gott war mir Schritte voraus. So, da hätte ich gar nicht hinkommen können. Aber wirklich zu fragen und zu versuchen, so, okay, wo möchtest du mich haben? Was ist meine, und da muss man vielleicht auch nicht an Gott glauben, sagen wir mal, man glaubt an was anderes, schreibt oder journalt nur, dann einfach so für sich zu überlegen, okay, was ist mein Purpose hier und wo will ich hin? Und das frage ich halt Gott so, was machst du mit mir? Warum bin ich jetzt schon wieder langsam gelaufen? Ich verstehe es nicht. Einfach auch da ehrlich zu sein. Und ich glaube, wenn man so versteht, okay, das ist hier meine Vision, die wirklich für mich ist, versus was man eigentlich will. Es gibt ja auch oft so Sachen wie auch in der Arbeit oder sonstiges so, man hat so eine Vision für sich, aber eigentlich ist nicht der Weg, der einem weiterführen würde, dass man auch offen ist für den Weg, der ja, wo man nicht das Licht am Ende des Tunnels sieht, der kommt aber vielleicht, weil der für einen gemacht ist. Und so versuche ich das. Also ist nicht immer leicht. Ich habe auch meine Ups und Downs, aber das ist so ein Ziel, dass ich versuche wirklich fully surrender, wie du gesagt hast, ne?
Ja, cool. Wie schaffst du es, um da vielleicht nochmal ganz kurz reinzugehen, jetzt so wirklich konkret für dich im Alltag all die Aufgaben zu balancieren und da wirklich einen Ausgleich zu finden? Also du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, so, was das letztendlich bedeutet, auch mit Trainingslagern, Wettkämpfen, Reisen, Support für deinen Sohn. Wie sieht das ganze System aus, was du dir aufgebaut hast?
Ja, ich würde sagen, es ist nicht einfach. Und mein Number One Ding, was ich gelernt habe als Mutter, ist, dass ich einfach nicht so planen kann, wie man das als Leistungssportler liebt. Um 6 Uhr mache ich das, dann mache ich Physio, dann mache ich das. Es geht nicht. Dann macht dir das Kind die Windel voll, du musst auf einmal ein Kind baden und hier ist eine halbe Stunde von deinem Terminkalender, den man sich vielleicht so aufgeschrieben hat, weg. Und ich lerne immer noch, das Leben mit Kind ist einfach nicht vorhersehbar. Man weiß nie, was kommt. Und ich glaube, das ist was ich noch in den nächsten Jahren immer wieder weiterlernen muss. Ich habe aber durch das Muttersein, glaube ich, ein gutes Time-Management gelernt, auch mit der Uni etc. hatte ich so meine Routine, wenn er schläft, mache ich meine Uni-Sachen und der Rest ist halt auch, es gibt Challenges. Ich habe jetzt, jetzt in Deutschland, ich habe ein super Support-System, da kann ich sehr, sehr dankbar sein, aber auch die Menschen, die einem helfen, haben auch ihr Leben und da gibt es immer wieder Situationen und die hatte ich schon. Da habe ich ein Training um eine bestimmte Uhrzeit, aber ich habe gerade niemanden, der mir jetzt mein Kind nehmen kann. Und dann ist in meinem Kopf so, ich habe aber Training, ich muss da hin, ich kann da jetzt aber so nicht mit Kind hin. Ich habe auch schon meinen Sohn zur Physiotherapie mitgenommen und gesagt, so geht nicht anders, so muss halt so sein. Ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, wie zum Beispiel, was ich auch zuletzt hatte, sind so Trainingszeiten. Es gibt ja viele Berufstätige, die trainieren dann um 18, 19 Uhr. Naja, wenn man ein kleines Kind hat, will man das auch ins Bett bringen. Dann muss man halt auch mit Trainern sprechen. Und ich bin ehrlich, da gibt es auch Trainer, die sagen dir so, ja, meine Gruppe trainiert aber um 18, 19 Uhr. Wenn du das nicht kannst, dann ist das so. Und das sind dann so Sachen, wo man dann abwägen muss. Und ich musste schon Entscheidungen treffen, wo ich gesagt habe, so eigentlich der Trainer, die Trainingsgruppe passt, aber mein Kind ist meine Priorität. Ich kann nicht erst um 21.30 Uhr zu Hause sein. Es geht nicht. Und da muss ich dann halt echt manchmal so einfach sagen, so ja, dann muss der Sport jetzt halt an zweiter Stelle sein. Dann ist das so. Und sowas passiert halt öfters mal, dass ich dann auch mal eine Zeit lang nicht so beim Training war, wie ich es wollte. Ich dann irgendwie alternativ trainieren musste oder muss. Aber es ist dann so. Ja.
Hast du damit so deinen persönlichen Frieden schon gefunden? Mit dieser Unplanbarkeit?
Nein, habe ich nicht. Es war gelogen. Ich lerne das noch. Es wird immer besser. Wie ich gesagt habe, also mein Support-System aktuell ist super, ich bin richtig dankbar, dass die mir so gut helfen können. Also ohne die wäre vieles nicht möglich. Ich konnte jetzt auch sowas wie Trainingslager machen, hatte sogar meine Mutter dabei, die dann noch aufpassen konnte und so. Ist halt nicht in der klassischen Form mit irgendwie der Trainer ist auch dabei. Man kann nicht alles haben. Mhm. Man wiegt dann irgendwie ab. Aber ja, diesen Frieden habe ich noch nicht gefunden. Es passiert immer mal wieder, dass ich dann später trainieren muss als geplant, weil ist so, ist was mit dem Kind. Ich hatte das gerade gestern. Und dachte mir so, ja, toll, jetzt ist mir das alles schon zu spät. Aber Kopf aus und ich ziehe mich dann an meistens. Ich versuche da nicht zu überlegen, ziehe die Sportsachen an und just do it. Ja.
Wenn du mal so nach vorn schaust, du hast ja schon auch angesprochen, dass natürlich so auch deine sportliche Karriere irgendwie nochmal einen ganz anderen Purpose bekommen hat, dass du auch versuchst, wirklich so die Leute um dich herum auch in der Trainingsgruppe mitzunehmen. Wenn andere dich sehen in Zukunft in deinem Sport, wen sollen sie sehen? Wer willst du sein?
Ja, also ich hoffe, dass die auf jeden Fall inspiriert sind von meiner Geschichte generell. Vor allem möchte ich, dass sie sehen, dass ich zuerst Mensch bin. Ich bin immer zuerst Mensch und danach meine sportliche Leistung. Und dass die mich halt für beides schätzen können. Und nicht nur so, ja, die Zeit ist sie gelaufen, das will ich auch. Also don't get me wrong. Aber wer dahinter steckt, es gibt Leute, die sind besonders gut, aber ich habe mich noch nie mit denen ausgetauscht. Ich weiß nichts über die. Und ich finde immer schön, auch bei meinen Leuten, mit denen ich Wettkämpfe mache, weil früher war ich so bei Wettkämpfen in meiner Tunnelwand. Wer rechts und links war, keine Ahnung. Und heutzutage, klar, ist man fokussiert, aber ich versuche mich auch nach dem Wettkampf auszutauschen, so. Weil ich verstehe die Leute ganz anders, die jetzt auch vor mir sind. Ich weiß, was die Story war und denke mir so, wow, krass. Also das hast du alles erlebt. Und ich finde, dass es irgendwie nochmal viel besonderer macht, deren Zeit zu sehen in Kontext mit dem, was ich vielleicht von denen erfahren durfte. Und deshalb wünsche ich mir auf jeden Fall immer Austausch. Leute können mich immer fragen. Oft ist es ja auch so, ich fand es auch sehr interessant jetzt im letzten Jahr. Leute setzen ja auch Erwartungen für einen. Ich habe das ganz oft, dass ich vielleicht in einen Wettkampf gehe und mir gar keine PB vornehme, sondern für den Tag habe ich mir ein Ziel gesetzt, was ich gut finde. Und dann habe ich oft so, ja, das sollte sein, aber bist du nicht enttäuscht? Und ich so, nee, du hast meine Erwartungen für mich gesetzt. Setz sie nicht für mich, sondern ich setze die Erwartungen. Ja, und ich hoffe wirklich, dass Leute einfach so sehen, so, ey, die kann sportlich was. Ich möchte auch nicht nur die sein, die jetzt irgendwie Inspirational Words gibt, sondern beides, sondern das auch umsetzen kann. Und sie zeigt aber auch, dass man durch schwere Zeiten gehen kann und dass es nicht immer linear aussieht, weil meine Karriere ist alles andere als linear. Aber die Höhen, die kann einem keiner nehmen. Und alles, was ich bisher erreicht habe, egal was jetzt noch kommt, das geht nicht mehr weg. Und ich weiß, dass ich von anderen inspiriert wurde auf der Reise und ich hoffe, dass ich auch andere inspiriert habe. Und das würde ich auf jeden Fall mir wünschen, auch langfristig.
Alright. Vanessa, ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kommt hier im Podcast nicht von mir, sondern immer vom vorherigen Podcast-Gast. Angesichts der Unplanbarkeit deines Alltags ist tatsächlich eine spannende Kombination, denn die Frage ist, was sind deine wichtigsten Routinen?
Oh, interessant. Was sind meine wichtigsten Routinen im Alltag? Weiß ich gar nicht. Also das Training ist immer so, ich würde sagen, das Training ist das Center meines Alltages, weil ich ja immer versuche, alles um das Training rum zu planen. Und ich merke, wenn kein Training ist, okay, ich habe sehr viel Zeit für mein Kind, für mein Haushalt. Aber für mich, okay, jetzt fällt mir was ein. Ich sage immer so, jeden Abend muss ich meine Küche schließen, damit mein nächster Tag gut starten kann. Bedeutet, Geschirrspülmaschine muss eingeräumt sein, die Küche muss sauber sein, damit der nächste Tag gut starten kann. Und egal wie müde ich bin, ich versuche mir jeden Abend zu sagen, okay, I need to close my kitchen, damit der nächste Tag gut startet. Ja, das wäre eine, die mir wichtig ist.
Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch ganz oft so, egal wie anstrengend manchmal der Abend mit unserer Tochter noch ist oder auch wenn es irgendwie dann super spät wird oder sie nicht so gut schlafen will. Ich habe diesen inneren Drang, immer noch mal dann, egal wie spät es schon ist, in die Küche zu gehen, alles aufzuräumen, weil ich weiß, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe und in die Küche komme und da liegt noch alles rum vom Vorabend, dann ist direkt schon erstmal so die Stimmung wieder ein paar Prozentpunkte in den Keller gegangen, ja.
Man macht das Frühstück fürs Kind und ist direkt schon in so einem Chaos. Also, nee. Weil das ist halt immer das Erste am Tag bei mir, ne? Das ist halt Frühstück für ihn machen, ihm die Windel wechseln und da brauche ich starke Nerven und Ordnung. Ja.
Yes, I feel you. Alright, Vanessa. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für all die Insights und danke natürlich auch für all die Inspiration, die du letztendlich mit all dem, was du tust, nach außen bringst, für all diejenigen, die deinen Weg verfolgen und das in Zukunft noch tun werden. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal alles Gute für 2025.
Danke dir, danke, dass ich dabei sein durfte.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier im Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.